Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute Raphael Ibsen, ein gebürtiger Insulaner, Unternehmer, Kommunalpolitiker und engagiert in Vereinen und Verbänden. Herzlich willkommen.
Moin, hallo.
Und jetzt aber erstmal vielleicht so ein bisschen den Lebenslauf, den Werdegang für unsere Hörer, die Sie noch nicht kennen.
Ja, sehr gerne. Also der gebürtige Sylter, 1977 geboren. Hier in Westerland, leider heute ja nicht mehr möglich, keine Geburtsstation mehr. Aber wie gesagt, aussterbende Rasse. Dadurch bin ich hier zur Schule gegangen, durfte dann meine Schulkarriere beenden bei meiner Tante in den USA und Florida. Die letzten 2 Jahre, also schönen amerikanischen Highschool-Diplomabschluss in der Tasche. Bin dann ein Jahr in London auf einem kleinen College gewesen und habe dann hier in Schleswig-Holstein an einer kleinen Hochschule meinen Diplomabschluss im Bereich kaufmännischen BWL abgeschlossen, durfte auch nochmal ein halbes Semester in die USA, also ziemlich weit rumgekommen. Und dann hat man so gestartet ins Berufsleben.
Aber erstmal die Frage ganz kurz, also auf Sylt aufgewachsen erstmal, hier ganz normal zur Schule gegangen?
Hier ganz normal zur Schule gegangen, bis Übergang 9., 10. Klasse.
Und dann wohnte die Tante in den USA?
Genau, meine Tante ist mit 18 über einen GI, den sie kennengelernt hat, ausgewandert in die USA. Oder um und bei 18, erst nach New York und dann glücklicherweise nach Florida später.
Da ist es immer schön warm.
Genau.
Und war das dann die erste Begegnung mit Florida oder schon mal vorher im Urlaub da gewesen oder gleich da auf die Highschool und zwar quasi das erste Mal in den USA gewesen, oder?
Das war das zweite Mal in den USA, aber die erste Begegnung mit Florida.
Okay. Und wie kam die Idee? Ich meine, man ist hier so wohlbehütet auf der kleinen, schönen Insel Sylt und war da einfach so fühlte man sich da einfach so, ich möchte jetzt mal raus in die große, weite Welt?
Naja, auf jeden Fall. Also wenn man die Chance hat, sollte man sie wahrnehmen. Und ich hatte zwischenzeitlich ein paar gesundheitliche Probleme. Man musste dann ein bisschen ins Krankenhaus und dann hätte man das Schuljahr wiederholen müssen. Und dann war die Chance einfach da zu sagen, ganz ehrlich, dann kann man es auch direkt in den USA fertig machen. Und hat damit gleich wieder einen Abschnitt mehr auf der Lebenskarte gewonnen.
So, dann kam das Studium. Was war das nochmal? Der Abschluss war dann nachher?
BWL. Es ist ein ganz normales BWL-Diplom, BWL-Studium. Und dadurch, dass man das hier machen konnte und auch mit dem Auslandssemester in den USA mit Doppeldiplomarbeit und doppelten Punkten, hat man dann einen Bachelor of Science der USA und einen deutschen Bachelor BWL.
Und was haben Sie mit dem dann gemacht? Also, was für eine Branche kam da? Was für eine Branche haben Sie dann gearbeitet?
Naja, die Familie ist ja hier seit 1926 im Getränkefachgroßhandelbereich tätig, mit Ibsen Getränke. Und dann lag es erstmal nahe, dass man sich auch in dem Bereich austobt. Die Diplomarbeit habe ich übrigens bei Unilever in Hamburg geschrieben. Und davor war ich sogar ein paar Monate bei der Hamburg Südreederei im Praktikum. Und danach ging es nach Warstein für fast 2 Jahre.
Ah ja, Warstein, das ist die berühmte Biermarke sozusagen.
Die Warsteiner Brauerei, da das Hauskammermanagement. Und da gab es eine Zukunftswerkstatt, wo man diverse Bereiche beschnuppern konnte, von Logistik über Marketing, über Vertrieb. Da gab es diverse Punkte und die hat man dann abgeklappert. Dann war ich 1,5 Jahre in Warstein und ein halbes Jahr dann noch wieder in Hamburg, Kiel, auf Sylt im Vertrieb.
Und was haben Sie da vertrieben sozusagen?
Ja, die letzte, auch nach dem Ausstieg noch bei Haus Kramer Management GmbH direkt, war ich dann für Aloha Surf Soda zuständig. Das war so eine Lifestyle-Limonade, im Prinzip das, was jetzt heute Bionade und wie sie alle heißen ist. Das habe ich dann in Hamburg, Kiel und auf Sylt eingeführt. Nicht allein logischerweise. Hat sehr viel Spaß gebracht. Das waren so die Vertriebserfahrungen, die man einmal sammeln darf.
Und dann ging es zurück auf die Insel. Also sie war ja nie richtig weg, aber also dann ging es wieder zurück.
Dann ging es zurück. Also genau, ich war nie wie richtig weg. Also egal, ob man in den USA war, im Studium oder sowas. Insgesamt waren fast 12 Jahre, die man nicht hauptsächlich auf Sylt gelebt hat. Aber jede Chance immer da gewesen, immer wieder auf Sylt. Also kein Jahr verpasst auf der Insel. Und dann bin ich zurück in den elterlichen Betrieb, in den Familienbetrieb, weil wir die Chance hatten, neben dem Getränkefachgroßhandel Ibsen Getränke, der klassisch für alles, was mit Bier und Wasser und Softdrinks zu tun hatte, die Möglichkeit hatten, einen Bereich für Wein, Spirituosen, Kaffee aufzuarbeiten oder aufzubauen. Und da haben wir dann 2009 einen neuen Fachgroßhandel im gleichen Gebäude, im gleichen Gelände gegründet, aber der sich halt spezialisiert auf Wein in erster Linie.
Und jetzt aber nochmal vielleicht für die Leute, das ist jetzt nicht so, es ist ja kein klassischer Markt, wo ich hingehe als Endverbraucher, sondern Sie beliefern sozusagen die Sylter Gastronomie, ist doch richtig, oder?
Wir beliefern zum größten Teil die Sylter Gastronomie und Hotellerie auf Sylt, ja.
Und 1926 gegründet?
1926 gegründet, ja.
Das war dann der Großvater oder der?
Ja, mein Urgroßvater, ja. Urgroßvater, Großvater, mein Vater, jetzt aktuell mein Bruder.
Und die sind auch dann quasi, kamen dann auch schon von der Insel oder sind auf die Insel gegangen und haben das dann hier gegründet? Also ihr ist schon ganz lange Tradition sozusagen auf Sylt?
Naja, das ist ganz interessant. Wir haben es gerade letzte Woche gehabt, wo der Name Ibsen überhaupt herkommt. Ein Schiffbrüchiger aus den skandinavischen Landen, wahrscheinlich Schweden. Und der hieß Ibke Johansen. Und hier hat man ja das Sen hinten dran, Sohn von Ibsen. Und er ist auf Pellworm gestrandet. Und so hat sich das hier hoch gearbeitet nach Sylt, Föhr. So meistens sind die ganzen Ibsens hier oben irgendwie ein bisschen verwandt. Auch von ganz Schleswig-Holstein fast. Und mein Vater ist allerdings auf Föhr geboren, weil seine Mutter Föhrerin war. Aber wie gesagt, ihr Mann, sprich der Vater meines Vaters, war dann schon Sylter. Also das ist schon so ein Urgestein der Familie.
Und dann haben Sie jetzt sozusagen, Sie sind ja noch dabei sozusagen mit der Familie, also diese ganzen Getränke-Geschichte auch. Aber Sie haben ja selber sich auch selbstständig gemacht?
Genau. Genau, wir haben so eine kleine Medienmanufaktur oder so eine Event Management Sylt GmbH, so zwei kleine Firmen, die sich mit Events und Medien beschäftigt auf Sylt. Den offiziellen Veranstaltungskalender der Insel zum Beispiel, der Tourismus-Services, und berät auch so ein paar Leute, die hier Printprodukte rausgeben wollen und sich in diesen Bereichen engagieren möchten.
Aber Sie machen ja auch tatsächlich Veranstaltungen.
Ja, genau. Also wir haben das ist jetzt schon 11 Jahre her, haben wir die Dinner Walking Reihe Genusspfad Sylt ins Leben gerufen. Das hier machen wir erst seit 2019 zusammen mit meinem Geschäftspartner Tobias Engelmann, weil wir gesagt haben, das passt einfach gut zusammen. Er ist das Printkind und ich bin der Veranstalter Getränkebereich. Haben uns zusammengeschmissen und machen das jetzt alles gemeinsam, und wir haben die Genusspfade Sylt. Die finden normalerweise 4-mal im Jahr statt. Das muss ich jetzt alles nach Corona wieder aufbauen. Gucken, ob wir das dieses Jahr 2-mal hinbekommen.
Aber vielleicht erstmal kurz erklären, was ist denn das überhaupt, Genusspfad Sylt?
Ein Walking Dinner. Das heißt, man kann an einem Abend an 5 Stationen bis zu 2 Gerichte plus Getränke etc. zu Fuß von Laden zu Laden gehend ausprobieren in einer festen Gruppe. Man hat meistens eine Stunde Zeit pro Objekt. Am Anfang kommen alle zusammen, dann zwischendrin hat man 3 Restaurants, die man dann stündlich wechselt, und am Ende kommen auch wieder alle zusammen. Da gibt es dann normalerweise das Dessert. Also so ein kleines Genusspfad, sagt es eigentlich ganz genau. Es geht um Genuss. Gaumenfreuden.
Ist auch toll. Und wird das denn jetzt in diesem Jahr, steht schon der nächste Termin sozusagen fest?
Wir versuchen jetzt Westerland einmal wieder ans Laufen zu bringen. Normalerweise im März haben wir uns jetzt entschlossen, das zwischen Mai und Anfang Sommerferien irgendwie zu platzieren. Das hatte auch viel zu tun mit dem Arbeitskräftemangel, den wir hier auf Sylt haben.
Kommen wir gleich nochmal zu.
Genau. Und am 16. Dezember soll dann, wenn möglich, der Adventsgenussfahrt in Keitum wieder stattfinden.
Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, ne? Weil man halt sozusagen auch natürlich, ist das mehr so eine Sache, wo die Touristen da drauf anspringen oder die Einheimischen auch dabei sind? Also für wen ist das Produkt so gewählt? Haben Sie da?
Gewählt ist es so, dass es immer außerhalb der Saison stattfindet. Es ist kein Saisonprodukt. Das soll es auch gar nicht sein. Und dadurch trifft man eine gute Mischung aus Syltern und denen, die dann zu diesem Zeitpunkt hier sind. Und das sind dann halt keine Feriengäste, sondern das sind Urlaubsgäste. Also wir unterscheiden ja zwischen den Gästen, die in den Ferien kommen, und die zwischen den Zeiten kommen, die Urlaubsgäste. Oder halt die Zweitwohnungsbesitzer etc. etc. Also es ist eine Mischung aus allem. Es hat angefangen mit ganz viel Syltern, und irgendwie haben dann unsere Gäste das mitgekriegt. Und da die Gäste sich frühzeitig entscheiden, an einer Veranstaltung teilzunehmen, als die Sylter, die sehr kurzfristig sich immer entscheiden, hat sich dann so ein gutes Mischungsverhältnis ergeben. 50-50.
Und Sie haben ja auch noch eine eigene Messe sozusagen, die Sie auf die Beine stellen und die Sie auch gerade hatten.
Ja, genau. Es ist Sylt Gastromesse. Das ist im Prinzip, beginnt ja jetzt in Hamburg, oder findet statt, die Internorga in Mini. Okay. Und zwar nur auf Sylt. Auch das ist das Motto von Sylter für Sylter, was wir generell hier oben, oder was ich auch generell versuche immer zu leben. Das heißt, Da bieten ihre Waren Sylter und deren Sylter und Industriepartner von Sylt an. Das heißt, wir haben jetzt einen Getränkefachgroßhandel, Leverons zum Beispiel, und stellen dann da selber aus, aber eigentlich mit den Partnern, das heißt mit der Biermarke, mit der Wassermarke, die natürlich dann nicht von Sylt kommen. Aber so wollen wir das Geschäft dann im Prinzip so bewerben, wie es die Sylter auch kennen. Das ist so ein Tag der offenen Tür. Da ist von Dienstleistungen über Technik, Elektrik, Getränke, Lebensmittel, das ist alles dabei.
Es gibt hier also so eine richtige, Sylter-Messe?
Ja, Messe ist vielleicht ein bisschen groß gegriffen, weil das ist natürlich, wir haben keine Messehalle auf Sylt, wir haben ein Kongresszentrum. Da schaffen wir so circa 1500 Quadratmeter zu bespielen. In nicht rechtwinkligen Räumen, also das sind eigentlich Säle, wo auch eine Bühne ist, wo Veranstaltungen stattfinden, Aufführungen etc., ein Foyer dazu und noch ein kleiner Saal. Das bespielen wir, da stehen dann Stände und man muss sich das ein bisschen vorstellen, dass es wirklich so eine Art im Charakter einer Hausmesse hat. Wenn jemand eine Hausmesse macht, halt nur eine Inselmesse.
Und war es gut nachgefragt jetzt dieses Jahr? Also war ordentlich was los?
Na, nach 3 Jahren Pause, also 2 Jahren keine Messe, aber 3 Jahre insgesamt ja Pause, wurde es ganz gut angenommen. Wir mussten uns, da uns die Räumlichkeit nicht gehören, so auf ein Datum fixieren. Das war halt dann Rosenmontag und Biekebrenn, 20. und 21. Februar. Nicht glücklich, aber auch nicht unglücklich. Zumindest waren alle da. Und es war nach Corona wieder ein guter Anfang.
Also das Thema Gastromesse sozusagen passt ja auch zu eines der vielen Ehrenämter von Raphael Ibsen. Und zwar die Hoga Sylt. Wer es nicht weiß, die Hoga steht für Deutscher Hotel- und Gaststättenverband.
Ja.
Wie lange sind Sie da schon aktiv und was ist da momentan die Position von Ihnen, also Ihr Amt beim Hoga?
Also seitdem ich das mache, stimmt gar nicht. Angefangen hat es mit dem Kassenprüfer und ja, später ist man dann als zweiter Vorsitzender, heißt es, in den Bereich reingerutscht. Und das mache ich jetzt schon 10 Jahre.
So, das ist ja ganz wichtig, ja, die Hoga, weil die Insel ist ja sozusagen, lebt ja von Hotellerie, Gastronomie, Tourismus, spielt ja alles ineinander. Wie sieht's aus? Jetzt haben wir ja gerade sozusagen im März. Wie sieht's aus? Was erwarten Sie für dieses Jahr? Also, weil Sie haben es immer ganz kurz schon mal angesprochen mit dem Mitarbeitermangel auf der Insel auch. Glauben Sie, es wird besser dieses Jahr? Wie sind da so die Vorzeichen? Sie hören ja viel.
Naja, also ich habe das Glück, dass ich ja nicht nur im zweiter Vorsitzender bin des DEHOGA, sondern auch im erweiterten Vorstand des Vereins Sylter Unternehmer. Dort schon über 12 Jahre sogar. Also wenn man einmal auf diese Insel kommt, muss man sich entscheiden, spielt man da komplett mit oder lässt man es geschehen? Und ich habe mich dann vor über 12 Jahren entschlossen dazu mitzuspielen. Das heißt, dann rutscht man in Ehrenämter rein. Das heißt, der Blick ist dadurch sehr gut, den man dann von der Insel bekommt und von allen ihren Geschäftsbereichen. Ich sehe generell immer sehr positiv ins Jahr. Auch während Corona habe ich immer sehr positiv ins Jahr gesehen. Und das hat sich ja auch bewahrheitet, wenn man guckt, dass Sylt in den Corona-Jahren, und zwar in dem einen Jahr vor allen Dingen auch Gewerbesteuer-Rekordeinnahmen hatte, obwohl man einen Lockdown hatte. Das heißt, so schlecht kann es uns hier nicht gegangen sein. Trifft nicht auf alle Branchen zu, hier auf Sylt. Und jetzt das Thema Fachkräftemangel, oder es ist ja nicht nur Fachkräftemangel, es ist generell ein Mitarbeitermangel, der ja auch deutschlandweit zu finden ist, der wird natürlich auf Sylt potenziert durch das Angebot des Wohnraumes. Das ist ganz klar. Wo wir als Gemeinde ja über das kommunale Liegenschaftsmanagement unfassbar viel machen. Also die Gemeinde Sylt hat 1100 Wohnungen im Eigenbestand und baut noch wie vor weiter. Sind noch fast die einzigen in Schleswig-Holstein, die überhaupt noch kommunal bauen. Und das bei 14.000 Einwohnern. Also prozentual ist das schon für so eine kleine Insel ein Riesenanteil an eigenem Wohnraum. Aber die Aufgabe ist groß. Das heißt, wir auf Sylt haben verstanden, dass es in erster Linie, wenn wir eine Tourismusdestination von unserem Image bleiben wollen und das auch hochhalten wollen, dass dieses sogenannte Resonanzmarketing so wichtig ist. Das heißt, wenn es uns auf Sylt gut geht, allen, die wir hier leben, dann spiegelt sich das auch im Tourismus wieder. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass diese ganzen Strukturen laufen. Das bedeutet auch, Wohnraum zu stellen, Infrastruktur, Kindergarten, Schule, das muss alles laufen. Und da sind wir gerade dran. Aber das ist eine Riesenaufgabe.
Aber ich meine, tut die Gemeinde Sylt oder tut Sylt denn genug mit diesem, dass sie bauen die denn genug? Also man hat ja immer, man könnte ja denken, Sylt hat so viel Fläche. Da kann ich jetzt mal ganz viel bauen. Das geht wahrscheinlich wegen Naturschutz und so weiter und so fort. Aber es bedeutet ja, das ist immer noch zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt, für gerade auch für diese Saisonkräfte. Es sind ja dann auch viele Saisonkräfte, die hier arbeiten sollen, die man braucht. Das heißt, die müssen entweder im Keller noch oder müssen pendeln oder die müssen sich irgendwie auf dem Festland-Apartment nehmen. Also gibt es jetzt eine Lösung sozusagen für dieses Jahr?
Für dieses Jahr gibt es keine Lösung, sondern das ist eine Mittelfrist-Langfrist-Lösung, die ja schon vor über 10 Jahren angestoßen worden ist. Und sonst wird es auch diese 1100 Wohnungen nicht geben, wachsend. Und das ist nur die Gemeinde Sylt. Also auch die anderen Gemeinden auf Sylt bauen. Reichen tut das Stand heute mit den Auswertungen nicht. Das ist Status halten. Das kann man so sagen. Wie Sie sagen, man kann nicht außerhalb der Gemeindeortsgrenzen bauen. Gott sei Dank, der Riegel wurde 2013 davor geschoben, wo man gesagt hat, wenn jemand außerhalb einer Ortsgrenze baut, dann ist es ausschließlich die dazugehörige Gemeinde, die auch im Eigentum dieser Gemeindeflächen bleiben muss. Und somit ist Platz begrenzt. Man kann also nicht einfach auf die grüne Wiese gehen, sondern soll auch immer im Ortsrand bleiben. Und das ist die größte Aufgabe, eine der größten Aufgaben, die wir hier auf Sylt haben, diese Insel durch Stellung von Wohnraum für die Sylter dann lebenswert zu halten.
Also für die, die dann hier auch arbeiten sollen.
Ne? Arbeiten und leben, ja.
Genau. Und wichtig, ganz wichtig ist ja auch für die Gastro- und Hotelbranche der Nachwuchs.
Der Nachwuchs, genau.
Und da ist ja, glaube ich, auch irgendwie was in Planung, was Wohnen angeht.
Genau, also und da kann man sehen, dass man auf Sylt halt doch die Möglichkeiten so gut nutzen kann, wie es vielleicht eine andere Gemeinde nicht kann, dass wir hier ein Wohnprojekt haben, direkt in der Innenstadt. Das ist jetzt schon Gemeindehand. Das ist so aus den 60er Jahren, neue Heimat, die natürlich jetzt abgängig sind, die Gebäude. Und dort werden neue Gebäude geplant, die alten abgerissen. Dadurch werden weit über 100 neue Wohnungen entstehen. Also zu dem, was jetzt da ist. Also von über 360, glaube ich, neue Einheiten nachher. Mit Eisspeicherheizung, also sprich völlig klimaneutral. Und da soll auch ein Gebäude oder ein Gebäudekomplex gebaut werden, der dann bis zu 50 Azubis beheimaten kann.
Hat man denn da schon irgendwie einen Zeitplan? Also ist das schon wirklich sicher, dass es kommt? Oder
ja, das ist schon, der Baugenehmigung ist Ende 24. Also die anderen drei Gebäude drumherum stehen schon und das ist jetzt der nächste Bauabschnitt. Ich glaube, einer von 4 oder 5 Bauabschnitten, vielleicht sogar 6, da bin ich nicht ganz im Thema, da haben wir eher die KLM, die das weiß. Aber der nächste Bauabschnitt ist schon dieser Gebäudekomplex.
Jetzt ist, wir kommen gleich mal auf das Thema Politik, was Sie für Sie auch aktiv sind. Jetzt ist wieder die Frage, die ich immer gerne stelle, wenn ich mit jemandem aus dieser Branche vom DEHOGA spreche. Ja, also, es reicht mit dem Tourismus, wir brauchen mehr Tourismus. Was wollen wir jetzt genau? Was wäre so Ihr Wunsch?
Na, Wunsch ist falsch, sondern ich glaube, man muss einmal gucken, wo wir stehen. Und wir stehen an einem, vielleicht nicht Wendepunkt, sondern aber im Bereich der Wahrnehmung ist es sehr anstrengend geworden durch Corona. Die Insel war zu Zeitpunkten einfach zu voll. Ich glaube, dass wir in der Wahrnehmung einen gefühlten Overtourism hatten. Die Fakten, die Zahlen, aber die Übernachtungszahlen und die Gästezahlen, das aber nicht widerspiegeln, sondern leicht rückgängig sind. Das heißt, was ist da passiert? Wahrscheinlich Eigenanreise durch mehr Pkw, also Individualverkehr, anstatt durch Bus, Bahn und Flugzeug. Das heißt, mehr Leute sind mit dem Auto gekommen, dann war es aber voller. Es war geballter voller. Wird dieses Jahr auch sein. Wir haben 42 Tage Sommerferien-Zeitraum. Also so kurz, wie wir ihn eigentlich noch nie hatten. Auch da wird es dann in 42 Tagen wirklich sehr voll werden, wenn alle Bundesländer Ferien haben. Aber das ist ja nicht das Thema. Das Thema ist, wo wollen wir hin auf Sylt? Und hier steht seit immer schon im DEHOGA die Qualität vor der Quantität. Also wir brauchen eine gute Qualität und wir wollen keinen Massentourismus. Ist auch nie Ziel gewesen. Das heißt, man wünscht sich nicht neue Hotelkonzerne, die hier hinkommen, sondern man wünscht sich familiengeführte Hotels, man wünscht sich hochwertige Hotels, man wünscht sich...
Aber es sollen doch eigentlich gar keine neuen mehr kommen. Also ich dachte, es dürfen gar keine neuen Hotels mehr gebaut werden, so hätte ich das mal verstanden.
Das soll ja ein Ziel sein, dass wenn Hotels gebaut werden, müssen sie in eine Nische passen. Also was haben wir noch nicht? Ist es das neue hippe Hotel, um eine andere Altersklasse anzufragen? Also sagen wir mal die neuen Jungen oder die jungen Familien. Das passt noch, aber dann auch nicht mit 500 Zimmern oder 130 oder 140 Zimmern, sondern da muss man gucken, wie es passt. Passt es in den Ort, um den es dann geht? Aber eine klassische Pauschale, wir brauchen mehr Hotels, davon kann überhaupt nicht die Rede sein, sondern genau das Gegenteil. Und die Hotels sind auch nicht das Thema, sondern wenn wir gucken, wie viele Hotelbetten wir haben auf Sylt, wie viele Apartmentbetten wir haben, dann ist der Hotelbettenanteil gering. Und man schätzt, man weiß es nicht, da gibt es ja gerade die Aufgabe einer Statistikerfassung, um das mal rauszukriegen, wie viel hat denn Sylt wirklich. Aber wir gehen von ca. 10.000 Hotelbetten aus zu mindestens 60.000 Apartmentbetten. Also das Verhältnis ist schon, die Hotels sind nicht das Thema, sondern generell die Anzahl an Betten auf Sylt sind das Thema.
Wenn Sie das Thema Gastronomie beobachten, was Sie ja auch schon lange tun, würden Sie sagen, das hat sich, also ist die Qualität der Gastronomie über die Jahre gestiegen? Ist das inzwischen, gibt's inzwischen viel sowas, wo man sagen könnte, sowas in die Systemgastronomie geht? Oder sagen Sie, gibt es irgendwas, was Sie vermissen in der Sylter Gastronomie, wo Sie sagen, sowas brauchen wir noch oder sowas brauchen wir nicht?
Naja, also was wir sehen, ist, dass natürlich in gerade in Westerland im Bereich der Stadt, wie wir sie immer noch nennen, ist ja keine Stadt mehr jetzt seit Fusion der Inselgemeinde Sylt-Ost und Rantum und Westerland. Aber da sehen wir in unserem Inselzentrum, dass sich doch schon Systemgastronomie reinbringt. Gosch ist unser eigenes System, den wir haben auf Sylt, auf den sind wir auch stolz. Es ist ein Aushängeschild, was wir national haben, gleiche wie Sansibar etc. Aber wir haben dann auch einfach mal eine Kette hier im italienischen Bereich. Und dann kündigt sich die Kette an, vielleicht noch für Burger. Dann haben wir seit Jahren eine Hamburger Steakhouse-Kette, die auf Sylt sehr gut läuft. Und so weiter und so fort. Also da sind schon ein paar Systemgastronomen da.
Ja, aber ist das gut oder ist das schlecht?
Es kommt darauf an, in welcher Ausprägung. Aber es ist nicht schlecht. Weil wir die da sind, sind ja, sagen wir mal, keine Fast-Food-Läden. Sondern das sind ja schon Gastronomie-Restaurants, die halt Systemer sind oder sich der Systemgastronomie-Franchise-Bereich anschließen wollen oder dazugehören. Aber die Individualgastronomie ist immer noch der größere Teil auf Sylt.
Genau, die ist, also ist das, sind Sie da zufrieden im Großen und Ganzen mit der Qualität dieser Gastronomie? Es gibt ja auch öfters mal, dass Leute sagen, oh, das ist hier alles super teuer auf Sylt und so weiter und so fort. Und dann sagt der eine oder andere auch, Mensch, also ich, das und das gefällt mir jetzt nicht mehr so wie, Sie haben ja den besten Einblick, also was würden Sie sagen?
Ja, das ist der Wandel, den wir immer schon haben. Es gab, wenn man mal wirklich zurückguckt, viele Jahre, es gab noch nie so viel Gastronomie auf Sylt wie in den letzten Jahren. Und die Diskussion, wie es dann heißt, es gibt Gastronomie oder Restaurantsterben auf Sylt, stimmt auch nicht, weil da, wo ein Restaurant zumacht, muss man erstmal den Grund erfahren, warum. Und zweitens muss man dann gucken, was schon in der Pipeline ist, was schon neu kommt. Und da kam ja und kommt ja einiges neu, meistens auch in Bestandsimmobilien, dafür hören auch andere auf. Was man sich wünscht als Sylter, ist was anderes, was sich vielleicht der Gast wünscht, ne?
Aber was wünscht sich denn der Sylter?
Also wenn man mich als Sylter mal fragt, ich wünsche mir wirklich unseren alten Chinesen zurück, den es nicht mehr gibt. Das ist
ja da in Westerland, war?
Ja, bei der E-Bike-Sturmflotte zum Beispiel.
Ja, genau.
Chengdu, das war...
Gibt es eigentlich noch Chinesen auf der Insel momentan?
Es gibt einen Thailänder, der gerade im Betreiberwechsel ist. Der öffnet jetzt demnächst wieder. Und wir haben einen kleinen Mini-Chinesen in Westerland, der das aber in keinster Weise auffangen kann. Das sind so Punkte, wo man sagt, na, auf Sylt, na, Mensch, das wäre mal wieder schön. Ich kenne es selber, man fährt aus Festland und guckt erstmal, was gibt es da zu essen, was es auf Sylt nicht gibt. Es ist halt keine Großstadt. Hier auf Sylt wird eine sehr gute, gehobene Gastronomie gefahren. Man kriegt hier Produkte, die man in der Dichte wahrscheinlich nirgendwo anders bekommt. Auf der anderen Seite haben wir sehr wenig internationale Küche. Das heißt, wir haben, klar, wir haben ein bisschen Sushi und wir haben mal was asiatisch angehauchtes oder was amerikanisch angehauchtes. Aber diese Vielfalt an internationaler Gastronomie, wie man in seiner Großstadt hat, hat man nicht. Und wenn man einmal weg war, so wie ich, dann hat man auch mal Hunger danach oder Appetit. Auf der anderen Seite kann man sich hier auf Sylt in keinster Weise beschweren. Also von den Restaurants in der absolut gehobenen Kategorie mit den Starköchen, der Sylter Starköchen, bis hin zu der gut bürgerlichen Küche haben wir hier alles vertreten. Und man kann auch günstig essen, man kann auch gut und günstig essen und man kann auch sehr gehoben und teuer essen.
Und das ist ja, teuer ist ja, jetzt sagen wir mal, nicht schlimm, sondern die Frage ist ja immer, würden Sie denn sagen, aufs Gros der Gastronomie bezogen, stimmen denn immer Preis und Leistung überein?
Das ist schwer zu bewerten, weil jeder bewertet das für sich selber. Preis-Leistung ist vielleicht auch eine Wahrnehmung, die jedem so vor die Füße fällt, wie er das für richtig hält. Preis-Leistung oder ist es Preis-Qualität? Das kann man so ein bisschen vielleicht mal betrachten. Wir haben auf Sylt höhere Lebenshaltung und Unterhaltungskosten. Das ist Fakt. Es muss hier alles auf die Insel gefahren werden. Das wenigste wächst hier und das reicht im Leben nicht, um alles zu versorgen.
Aber ich dachte, das ist alles so regional. Ich dachte, das ist alles
es ist regional.
Regional versorgt werden.
Ja, es ist regional, aber es ist halt nicht alles von Sylt regional. Also Nordfriesland etc., Schleswig-Holstein, kommt schon sehr viel. Es gibt auf Sylt aber nicht so viel Deichlämmer, wie Deichlamm verkauft wird zu einer gewissen Jahreszeit, sondern nur ein Teil. Der Rest kommt dann halt von den Deichen, die wir, wenn wir mit dem Autozug rüberfahren, sehen, rechts und links. Das ist auch völlig normal. Die Insel ist halt nur knappe 100 Quadratkilometer, etwas kleiner, groß. Von daher muss viel gefahren werden und das kostet Geld. Das Wohnen ist teurer auf Sylt. Die Energiekosten im Bereich Benzin sind teurer auf Sylt. Die Energiekosten normal sind nicht wirklich viel teurer. Also mit unserer eigenen Energieversorgung Sylt haben wir sogar das Glück, dass wir unter dem Standard von Deutschland liegen im Moment. Also gleicht sich das wieder aus. Trotzdem, der gesamte Unternehmensapparat auf Sylt hat nicht die gleiche Kostenstruktur wie auf dem Festland. Angefangen mit Pacht. Die meisten Objekte sind Mietobjekte, wo Gastronomie, Einzelhandel drin ist. Und da gibt es Personen dahinter, die sind Eigentümer oder Fonds oder Eigentümergemeinschaften und die wollen einen gewissen Ertrag im Monat sehen. Und der ist deutlich höher als bei vielen auf dem Festland.
Genau, jetzt haben wir ganz viel mehr, als ich eigentlich wollte, aber es war jetzt so spannend über Gastronomie gesprochen. Ja, danke schon dafür. Jetzt wollen wir aber nochmal über das Thema Politik sprechen, weil auch da Raphael Ibsen sich ehrenamtlich engagiert. Erzählen Sie einfach mal, was Sie da aktuell machen.
Ja, man wird so ein bisschen auf Sylt, wenn man sich dafür entscheidet, mitzumachen, Ehrenamt-Junkie. Man muss auch dann lernen, Nein zu sagen. Oder andersrum, vielleicht geht man gar nicht mehr zu irgendwelchen Vereinssitzungen, wo Wahlen anstehen. Man trifft da meistens die gleichen Leute und das ist ein Riesenthema. Also Ehrenamt gibt es in vielen Bereichen und Politik ist einer. Es gibt Sport und es gibt Sozial und allen möglichen Bereich. Und überall sind es zu wenig Leute. Man trifft immer die gleichen Gesichter. Und ich bin durch meinen Vater, der letzte Bürgervorsteher der Gemeinde Sylt-Ost und dann der erste Bürgervorsteher der fusionierten drei Gemeinden Rantum, Westerland und Sylt-Ost waren, reingerutscht in die Politik, ganz, ganz leicht. Damals noch eine Sylter Wählergemeinschaft. Bin dann aus der Politik ausgestiegen, weil mir das ein bisschen zu viel oder andersrum zu chaotisch war. Und bin dann wieder reingerutscht in der Gemeinde Sylt, in die CDU Sylt. Und bin da jetzt seit knapp 5 Jahren, wir haben im Mai Kommunalwahlen, bürgerliches Mitglied und damit Ortsbeiratsvorsitzender von Tinnum. Das ist der zweitgrößte Ort in der Gemeinde Sylt und generell der zweitgrößte Ort auf Sylt. Und darf da die basisdemokratischste Linie einer Gemeinde vertreten. Das heißt, wir sind ein Empfehlungsbeschlussgremium, sehr basisdemokratisch. Es gibt mindestens 4 Sitzungen im Jahr und da geht es dann um die Belange eines einzelnen Ortes. Also die Gemeinde Sylt ist ja zwar eine Gemeinde, aber hat ja mehrere Ortsteile.
Genau, aber jetzt stehen ja die Kommunalwahlen an.
Ja.
Im Mai. Und da kandidieren Sie, ja?
Das erste Mal, ja. Und direkt.
Genau, und zwar für den?
Für den Wahlkreis 9 in Tinnum. Ich wohne auch hier in Tinnum.
Und dann werden Sie, das ist jetzt die Kandidatur für die Gemeinde.
Für die Gemeindevertretung. Genau. Also es gibt ja diesen Unterschied und man lernt das ja. Also Kommunalpolitik ist relativ simpel. Man muss sich nur einmal reinfuchsen. Es gibt, wenn man das jetzt von klein nimmt, ich bin jetzt bürgerliches Mitglied, ich bin nicht direkt gewählt worden vor 5 Jahren, sondern da gibt es eine Liste, die man aufgestellt wird. Dann hast du 12, hier gibt es in Gemeinde Sylt 12 Wahlkreise. Hat man also 12 Wahl. Direktkandidaten, die direkt gewählt werden können und dann muss man auffüllen in den Ausschüssen mit bürgerlichen Mitgliedern. Und in einem Ortsbeirat haben wir das Verhältnis, dass es mehr bürgerliche als direkte Wahlkandidaten geben muss und da bin ich dann reingerutscht. Und jetzt stehe ich das erste Mal als Direktkandidat zur Verfügung und wenn ich dann gewählt werden würde, dann würde ich in die Gemeindevertretung einziehen.
Genau, und wie gesagt, von Tinnummern natürlich gewählt.
Ja, genau.
Genau. Und dann aber doch hatte ich ja, dann ja, aber doch fürs große Ganze in der Gemeinde.
Genau, dann
sind Sie dort in der, die sozusagen bei uns sagen, Abgeordneter oder
Gemeindevertretungsmitglied, also Gemeindevertreter, sagt man hier.
Gemeindevertreter, genau.
Und da gibt's dann, also das ist die Gemeindevertretung, die tagt circa einmal im Monat. Und darunter gibt's dann diese ganze Masse an Ausschüssen. Also wirklich von Wirtschaftsausschuss über Verkehrs- und Wegeausschuss, über Finanzausschuss hatten wir schon, über Sozialausschuss und Wahnsinn. Also Ortsbeiräte, da gibt es eine ganze Menge.
Genau, da sind Sie Experte, aber Was würde aus Ihrer Sicht so, sagen Sie mal drei Punkte, die Sie gerne, wenn Sie dann auch dort gewählt sind, angehen würden jetzt für Sylt?
Für Sylt, also in erster Linie müssen wir trotzdem nochmal entscheiden. Ich werde in Tinnum gewählt und ich vertrete Tinnumer Themen. Weil dafür wird man ja in seinem eigenen Wahlkreis gewählt.
Genau, aber die stimmen ja dann für die ganze...
Für die Gemeinde Sylt, so. Wenn man nachher da im großen Ganzen sitzt. Im Moment sind es 27 Gemeindevertreter dort. Mal gucken, ob es wieder mehr oder weniger werden. Da gibt es dann Themen und ich stehe definitiv für ein lebenswertes Sylt. Ich persönlich. Und das so kennen mich meine Parteikollegen auch. Ich bin vielleicht ein bisschen direkter unterwegs und habe da auch einen geraden Rücken und sag auch mal vielleicht kritische Sachen direkt raus. Macht eigentlich mal beliebt, aber für Sylt ganz einfach. Wir müssen diese Insel lebenswert halten. Weil es geht nur, wenn wir uns hier als Einwohner auf Sylt wohlfühlen, können wir auch immer noch diese Willkommenskultur leben. Das heißt, was brauchen wir in den Bereichen Wohnen? Dauerbrenner seit zig Jahren. Bleibt Dauerbrenner. Wohnraum sichern, nicht nur bauen, auch sichern. Das hängt einem schon zum Halse raus als Sylter, wenn man das hört, weil es ist immer das Gleiche, aber das ist nun mal das Dauerbrenner-Thema. Dann müssen wir entscheiden, wo diese Insel sich touristisch hinbewegen soll. Und ich glaube, die Mehrheit ist sich einig, dass es nicht in ein schneller, größer weitergehen soll. Das wird zwar immer wieder von diversen Gruppierungen auf Sylt propagandiert, dass das Wille einer Wirtschaftspartei ist, aber es ist dummes Zeug, da gibt es keine Aussage dazu, sondern wir müssen hier so leben können, dass alle zufrieden sind, unsere Gäste zufrieden sind, wir in erster Linie die Sylter zufrieden sind, dass wir hier funktionierende Schulen haben, Grundschulen, vernünftige Kita. Seit über 15 Jahren wartet die Feuerwehr Tinnum auf ein neues Gerätehaus. Wahnsinn, wie lange sowas dauert. Als Unternehmer denkt man, das kann überhaupt nicht sein, was kann denn da so lange dauern? Wir haben jetzt alleine drei Standorte die letzten 5 Jahre diskutiert für ein Feuerwehrgerätehaus.
Darf mal ganz kurz fragen, wie groß ist denn so ein Haus? Das wird doch jetzt nicht die Welt sein, oder?
Nein, da müsste ich vorstellen, da müssen zwischen 5 und 6 Fahrzeuge rein.
Ja gut, aber da wird es ja so ein bisschen Platz für geben, oder nicht?
Da gibt es auch Platz für, aber dann muss man ein Grundstück finden. Wem gehört das Grundstück? Dann hat man ein Grundstück gefunden, dann braucht man ein bisschen mehr, dann muss man dann den Eigentümer der Nachbarwiese fragen. Dann war das klar. Dann steht das in der Blickrichtung eines Naturdenkmals oder ein Kulturdenkmals. Dann passt der Standort nicht mehr. Dann zieht der andere das. Also ist ja, da können wir. Das ist alleine schon eine halbe Stunde wert. Nur dieses Thema Feuerwehrgerätehaus.
Wahnsinn. Ja, also wenn Sie gewählt werden, dann kommt das. Ich bin mir ganz sicher.
Das ist schon auf dem Weg jetzt. Gott sei Dank.
Okay, ist schon auf den Weg gebracht. Vielleicht noch ganz kurz, Sie fahren täglich ja auch über die Insel. Könnte man nicht mal ein bisschen mehr für die? Also wir haben zu den Stoßzeiten, so im Urlaubszeiten viel Autos, zu viele Autos.
Ja.
Aber sie haben auch keine schönen Radwege, damit man sagen könnte, kommen alle mit der Bahn, fahren mit dem Rad, oder?
Ja.
Und was kann man da machen?
Die Radwege verbreitern.
Genau.
Und jetzt haben wir aber auch da auf einer Seite einen Flächenluxus und in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Westerland und Tinnum, an den Hauptverkehrsadern haben wir dann keinen Flächenluxus. Das heißt, was willst du machen? Und da muss man diesen Spagat zwischen PKWs, LKWs, Fußgänger, Fahrradfahrer irgendwie hinbekommen. Und alleine der Westküstenradweg, der jetzt auch schon seit über 5 Jahren diskutiert wird und bis heute nicht fertig ist, gemeindeübergreifend, also im Prinzip soll der einmal von ganz Norden nach ganz Süden gehen, aber wir sind ja in der Gemeinde Sylt, das heißt, wir beginnen in Wenningstedt und hören im Ortssüden auf oder im Gemeindesüden auf. Da schon die Achse zu diskutieren, welche Streckenführung der denn durch Westerland nehmen soll. Es tut mir leid, da fehlt mir jegliches Verständnis für, in welcher Art und Weise und in welcher Heftigkeit da diskutiert wird, weil es einfach immer nur es wird um Probleme diskutiert. Da ist wenig lösungsorientiertes Vorgehen. Es wird immer sehr viel geguckt, wo das denn Problem ist. Es wird sehr wenig geguckt, wo denn die Lösung ist. Und das ist ein generelles Problem auf Sylt. Aber das Miteinander in den Gemeinden funktioniert politisch relativ gut. Funktioniert aber im Bereich der Verwaltung halt nicht so gut.
Okay, also auch da kann man dann viel tun bei dem Miteinander.
Ja,
aber es geht ja darum, im Endeffekt geht es ja darum, dass alle nachher, also nachher die Bürger, die Einwohner von Sylt, auch die hierher kommen, was davon haben, oder?
Ja.
Und die Leute ist ja eigentlich auch völlig egal, wie der Radweg zustande kommt, ob er jetzt da oder
egal, ob Radweg oder was auch immer, wir leben alle auf diesem Sandknust. Und wir haben trotzdem mehr als eine Gemeinde. Und es muss doch möglich sein, dass wir hier alle mit einer Stimme sprechen könnten und uns alle ein bisschen miteinander verständigen und ein besseres Miteinander statt ein Gegeneinander haben.
Jetzt muss ich aber mal fragen, weil wir haben ja gerade abgerissen, sozusagen, was sie alles tun und machen. So, da könnten wir jetzt noch viel mehr Dinge sagen, die sie noch so machen. Ich frage mich, wie viele Stunden hat ihr Tag? Wie lange schlafen sie die Nacht oder schlafen sie gar nicht?
Doch.
Ja, nee, aber es ist ja so, was treibt sie an?
Naja, ich bin Sylter Kind und habe da Vorbild in dem Bereich ist halt der Vater. Und wir leben hier und wir müssen gucken, dass wir unsere Insel in erster Linie für uns lebenswert halten, ohne Einmischung von außen, ohne Einmischung von Investoren, ohne Einmischung von Dritten, sondern für uns. Die Insel ist begehrt und das merkt man in vielen Bereichen, egal ob es Grundstücke, also hier ist halt viel unterwegs, hier ist viel Geld unterwegs und Geld zieht Geld an. Und da müssen wir gucken, dass uns das nicht weiter entgleitet. Es ist uns schon zum gewissen Bereich entglitten, aber das treibt mich an. Ich habe 3 Kinder und ich möchte gerne, dass sie hier auch noch leben können.
Was heißt entglitten? Weil jetzt so viele Leute von außen ihr Grundstück gekauft haben oder wie oder gebaut haben?
Ja, weil man dann teilweise fremdbestimmt wird. Ne? Geld regiert dann die Nachfrage, Geld regiert. Und das, wenn jemand an die Tür klopft bei einer Sylter Familie, egal ob nur Erbfall oder nicht, aber wenn da eine Summe geboten wird, wissen wir vielleicht beide auch, oder überlegt man da nicht lange. Ne?
Sie meinen, wenn man so ein schönes Backsteinhäuschen hat und dann wird das abgerissen und dann kommt da die Doppelhaushälfte unter Ried.
Naja, oder da steht schon vorher ein Rieddachhaus an einer prominenten Stelle und da klopft jemand an die Tür und sagt, willst du irgendwann verkaufen? Sagst du im ersten Jahr noch nein. Im zweiten und dritten Jahr wird die Summe halt immer mehr und irgendwann wird man vielleicht schwach. Ne? Und dann kann man das auch nachvollziehen, aber dann müssen wir halt gucken trotzdem, dass wir hier nicht weiter verfremden.
Wenn Raphael Liebsten nicht auf Sylt leben würde, wo würde er dann leben?
Hamburg.
In Hamburg?
Ja.
Das ist so eine tolle Sache. Und ich glaube, Sie müssen auch häufiger mal weg von der Insel, weil Sie einfach dann auch gerne reisen. Kann man das auch noch mal kurz?
Ja, gerne reisen. Jetzt seit Corona sehr gerne nach Dänemark. Aber ich habe in Hamburg gelebt, eine ganze Zeit lang. Wie gesagt, ich war bei der Hamburg-Südreederei und bei Unilever. Und Hamburg ist schon meine Stadt. Absolut. Ich bin aber auch immer noch gerne wieder in Florida bei meiner Tante. Die lebt leider jetzt in der Nähe von Orlando, wo Disney World ist. Auch das ein Favorite, aber nein. Also wenn wir es aussuchen müssten, wäre es Hamburg.
Das ist so ein wunderbares Schlusswort. Ich sage ganz herzlichen Dank, Raphael Liebsten.
Dankeschön.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.